Die Jahreslosung. Ab 1969 gibt es die Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Mitglieder aus verschiedenen Kirchen suchen immer wieder oder ziehen da diesen Vers, diese Jahreslosung für jedes Jahr miteinander abgestimmt. Und so werden wir auch heute Morgen miteinander diese Jahreslosung betrachten im Zusammenhang mit dem eigentlich, was Jesus Christus hier lehrt. Wir lesen, die Jahreslosung ist Johannes 6, Vers 37, wo es heißt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und dann eben die Jahreslosung, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht, sagt Jesus, hinausstoßen. Welch eine Zusage. Und wir lesen nun den Zusammenhang, und es geht hier eigentlich um Brot für die Welt. Brot, Nahrung. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir werden sehen erst das Verlangen des Menschen, der berufen ist, in Gottes Nähe zu kommen. Das Verlangen des Menschen. Niemand kann es bestreiten. Der bestimmende Faktor unseres Daseins ist die Geschichte von Generationen. Wir sind nicht die ersten Menschen. Geschichte von Generationen, von Kulturen, Menschen in ihrer Zeit. Ob das die vergangenen Generationen sind oder heute oder die Zukunft, wenn Gott sie schenkt. Menschen in ihrer Zeit. Und heute sind wir da. Und für viele von uns sind auch schon die Nachkommen vertreten. Eines haben alle Menschen zu allen Zeiten gemeinsam. Es ist die unentbehrlich zu suchende Nahrung, die sie brauchen in ihrem irdischen Dasein. Sie brauchen Nahrung, Brot wenigstens und Wasser. Brot für die Welt. Es gibt eine Organisation, die so heißt. Brot für die Welt. Wir sprechen von Organisation, ich habe ein wenig nachgeforscht. Die Organisation Welthungerhilfe Deutschland zum Beispiel meldete im November 2021, ich zitiere, alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Könnt ihr euch das vorstellen? Bis zu 811 Millionen Menschen hungern, über 2 Milliarden leiden an Mangelernährung in dieser Welt heute. Dabei gibt es genug Nahrung, auch Zitat von dieser Organisation. Dabei gibt es genug Nahrung, Wissen und Mittel für alle. Mehr noch, alle Menschen haben ein Recht auf Nahrung. Die Welthungerhilfe arbeitet seit ihrer Gründung mit vielfältigen Strategien daran, den Hunger in der Welt bis 2030 zu beenden. Ende Zitat. Insgesamt sind es 155 Millionen, die in Nahrungskrisen zurechtkommen müssen heute. Und dies ist eine Anzahl Menschen wie die Bevölkerung von Deutschland, Belgien, Frankreich zusammen. Es sind rund 20 Millionen mehr auch, habe ich jetzt gelesen auf Internet, rund 20 Millionen mehr als im Jahr 2019. Also es nimmt zu. In den 7 vergangenen Jahren hat der Krieg allein im Jemen 377.000 Todesopfer gefordert. Die UNO schätzt, dass 150.000 Opfer von diesen Opfern direkt durch die Kämpfe verursacht wurden, aber 227.000 kamen durch die Folgen des Krieges wie Hunger, die Folgen des Krieges, Hunger und Krankheit ums Leben im Jemen. Krieg ist nur eine der vielen Gründe, die zusammenwirken, dass diese Not vom Hunger zunimmt und kein Ende findet. Und diese schreckliche Not in der Menschheit heute noch ist eine der Folgen des Abfalls der Menschen von Gott. Eine der Folgen. Der Abfall von Gott geschah schon in der ersten Generation des Menschen. Gottes reiches Angebot an Nahrung war da für die Menschen. Aber es war ihnen, den ersten Menschen, schon nicht genug. Sie wollten doch sein wie Gott und selbst die Erkenntnis von Gut und Böse erlangen, die Menschen. Und die Bibel bestätigt es, sie aßen vom verbotenen Baum, sie aßen, ja, vom verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und wurden dadurch unter die Gewalt des Bösen gestellt und wurden zu Feinde Gottes, ihres Schöpfers. In dieser Trennung von Gott wird die Nahrung, die notwendig ist zum leiblichen Leben, diese Nahrung wird dem Menschen nicht einfach jetzt wieder in den Mund fallen. Es heißt nämlich, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. 1. Mose 3, Vers 19 steht das. Und somit betrifft die Hungersnot nicht nur die leibliche Nahrung, nein, nicht nur, sondern ein Hunger der Seele des Menschen. Ein Hunger nach dem Sinn des Lebens und Erfüllung. Der Mensch hat Hunger danach. Und dieser Hunger unter den Menschen ist akut. Zu allen Zeiten ist er akut. Und Gottes Eingreifen war von Ewigkeit. Von Ewigkeit her hat Gott gesagt, ich greife dafür ein. Er hat es bestimmt, ganz klar, er wird eingreifen. Es braucht wenigstens, haben wir schon festgestellt, Brot und Wasser zum leiblichen Leben. Und gerade über diese Grundbedürfnisse des Menschen wird Gott wirken. Er wird Brot geben, das der Mensch braucht. Brot und Wasser zum Leben. Gott wird handeln in den Generationen von Menschen. Er wird sie leiten, bis dann die Zeit sich schließlich erfüllt. Und wir lesen dann, wie wir es gelesen haben, heute Morgen in Johannes 6, Vers 33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. In der zweiten Generation der Menschen schon geschah dieser Konflikt zwischen dem, was der Mensch vorweisen möchte, Kain und Abel. Im Schweiße seines Angesichts soll der Mensch erarbeiten, was er isst, nicht wahr? Brot zum Leben, es war der Kain. Kain, der Gott vorweisen wollte, was? Wie er alles erarbeitet hatte. Er wurde von Gott aber abgelehnt. Abgelehnt. Sein Bruder Abel hingegen wurde bei Gott angenommen. Indem er ein Schaf schlachtete, wobei der Kain, das erarbeitete im Schweiße seines Angesichtes, Gott darbieten wollte. Danach berief Gott einen Abraham. Danach einen Isaak, dann einen Jakob. Eine Hungersnot gebrauchte Gott, um die 12 Söhne Jakobs schließlich in Ägypten, wo sie ihren Bruder Josef verkauft hatten, eine Hungersnot gebrauchte Gott, um sie da wieder zusammenzuführen. Erst hatten sie Josef, ihren Bruder, dorthin verkauft. Aber Gott wachte über all das Geschehen damals. Über Josef fanden Jakob und seine Familie dort in Ägypten Weide für ihre Herden und Nahrung, Brot. Aber diese materiellen und leiblichen Wohltaten, dieses Wohl, das sie da erhielten in Ägypten, dauerte nicht an. Wir wissen es, die die Bibel lesen. Es dauerte leider nicht an in Ägypten. Es endete mit der Zeit einer sehr, sehr harten Bedrängnis für das Volk Israel. Und die einmalige Befreiung von diesem Volk aus Ägypten, aus aller Bedrängnis, wie geschah sie? Nachdem sie ein Lamm geschlachtet hatten, auf den Befehl Gottes und ihr letztes Mal auch wieder essen, ihr letztes Mal das Passamahl aßen dort in Ägypten mit Brot, ungesäuertem Brot wieder, das sie einnahmen, bevor sie dann gleich nach diesem ersten Passamahl herausgeführt wurden aus Ägypten, heraus aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie traten eine 40-jährige Reise an, dieses Volk, und auch wieder Brot, Nahrung, Wasser, Grundbedürfnisse des Volkes. Das kommt immer wieder vor in dem Bericht, den wir dann lesen. Ihr leibliches Leben war nicht nur abhängig von den vielen Tieropfern, die sie brachten, sondern auch von Brot und Wasser. Dazu brauchte es eben das Eingreifen Gottes. Das Eingreifen des Allmächtigen, der den Menschen erschaffen hat, und er weiß, er braucht leibliche Nahrung, aber er braucht noch viel mehr. Und deshalb heißt es in 2. Mose 16, Vers 4, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Manna. Welt in Nahrungsbedürfnis. Brot für die Welt. Aber Gott lehrt uns schon im Alten Bund durch das Volk Israel, dass dieses Brot, das wir brauchen, nicht nur leiblich ist, sondern Gott schenkt viel mehr. Er will das Vollkommene dir und mir geben. Und das ist der zweite Punkt jetzt, nach dem Bedürfnis des Menschen, der Wille Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist eben das, was wir hier lesen in den Versen 38 bis 40. Ich lese es noch einmal. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, spricht Jesus, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Wille Gottes. Für den Menschen ist der Zugang zu Gott nur möglich über die Herrschaft des Retters. Die Herrschaft des Retters. Unser Retter ist König über alle Könige. Er ist Gott Mensch geworden und er ist Retterkönig. Jesus Christus, König für ewig, auf dem Thron Davids. So wurde er auch Maria angekündigt. Ein Nachkommen auf dem Thron Davids. Als David damals endlich die Königsherrschaft antreten durfte, gab es solche, die immer noch den König, diesen David, ablehnten. Sie wollten ihn nicht. Als er endlich König wurde. Und dann kommt ein Lied von diesem König David. Wir lesen es in 2. Samuel 22. Das Lied Davids. Und darin, in diesem Lied, erscheint prophetisch die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes in dem Sohn Jesus Christus. Und wer diese königliche Autorität auf dem Thron Davids verwirft, hat keine Rettung. Hat keinen Retter, wenn er diese Königsherrschaft auf dem Thron Davids verwirft. Es heißt nämlich damals schon in 2. Samuel 22, Vers 42, die, die ihn abgelehnt haben, den David-König, damals schon, sie schrien, aber da war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Wer den missachtet und nicht anerkennen will, welcher ewig auf dem Thron Davids herrscht, ewig, kann keine Vergebung seiner Schuld haben. Auch wenn er zu Gott schreit. Warum nicht? Weil die Herrschaft Gottes, seine Allmacht zur Rettung des Menschen, sich nur in dem Sohn Gottes, Jesus Christus, offenbart. Nur da. Auf dem ewigen Thron, das ist bis in die Offenbarung in der Bibel, letztes Buch der Bibel, kommt das zum Ausdruck. Auf dem ewigen Thron ist Jesus das Lamm Gottes, welches die Sünde trug und besiegte, sodass er allein die Macht auf Erden hat, Sünde zu vergeben, von Schuld frei zu sprechen. Jesus Christus hat diese Macht. Er allein kann den sündigen und unvollkommenen Menschen rechtfertigen. Er allein kann dich rechtfertigen. Heiligen sogar, heiligen. Weil er stellvertretend für den sündigen Menschen starb und auferstand. Und so macht er den Menschen zu einer neuen Kreatur. Und darum weist Jesus deutlich darauf hin, nicht jeder, der zu mir sagt, sagt Jesus weiter in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der was da ausspricht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters in dem Himmel tut. Also nicht nur Worte machen. Nicht im Behaupten bemerkenswerter Werke, die wir vollbringen im Namen Jesu, sogar nicht das wird bei Gott Zugang finden oder uns Zugang geben, nicht unsere Werke. Deshalb heißt es auch in 1. Korinther 13, ihr kennt wahrscheinlich diese Stelle, die immer wieder zitiert wird und so groß uns die Liebe Gottes vor Augen führt, zu uns Menschen. 1. Korinther 13, 1-3 verweist uns darauf hin, auf die rettende Liebe Gottes, die dem Sünder gilt, der wirklich zu Jesus Christus kommt, aber der Selbstgerechte, welcher mit menschlichen Ansprüchen meint, er könnte mit diesen Ansprüchen vor Gott erscheinen und angenommen werden, der wird abgewiesen von ihm. Die eindrückliche Einladung des rettenden Königs auf dem Thron Davids, sie lautet, wir kennen sie, ich hoffe es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken oder zur Ruhe bringen, heißt es. Nehmt mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In Johannes 6, 29 steht, das ist das Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes. Welches? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus spricht, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat. Zweimal kommt es zum Ausdruck. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht, wie sehen wir ihn? Durch Gottes Wort. Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn, verspricht Jesus, garantiert er, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die Volksmenge damals, wir lesen es, sie sieht Jesus, sie sehen ihn, wir sehen ihn durch das Wort Gottes, sie haben ihn leiblich gesehen. Die Volksmenge sieht Jesus, aber sie murren über ihn, weil er gesagt hat, das steht in Johannes 6, 36 gleich danach, sie murren wieder ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Sie sehen ihn, aber glauben doch nicht, heißt es. Als drittes werden wir nun sehen, wie Gott deinen und meinen Hunger, unseren Durst als Menschen, Hunger und Durst nach Leben vollkommen befriedigt. Gott will es tun. Und der Herr redete zu Mose und sprach, heißt es schon damals, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. 2. Mose 16, 12-14. Wachteln kommen herangeflogen und bedecken das Lager der Israeliten. Und am Morgen lag, da heißt es etwas. Am Morgen lag da etwas auf dem Boden. Rund, klein, so fein wie der Reif auf der Erde. 2. Mose 16, 14. Die Kinder Israels fragen sich, Mann, hu, was ist das? Daher der griechische Name eben Manna. Was ist das? Ja, es heißt in Johannes 6, 32 und 33, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot, spricht Jesus vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Die Volksmenge hört Jesus zu. Und möchte sehr gerne, haben wir gelesen, dass Jesus ihnen alle Zeit Solch ein Manna, solch ein Brot aus dem Himmel gebe, heißt es in Johannes 6, 34. Und nun offenbart sich aber der Sohn Gottes, Jesus Christus, als das Wort Gottes, welches Fleisch wurde. Johannes 1 schon wird uns das gezeigt. Gottes Wort wird Fleisch, Jesus Christus. Und er wird den tiefen Hunger des Menschen stillen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Diese Einladung an den Menschen geschieht durch Gottes Wort, heute noch. Einladung an den Menschen. Gottes Wort wird verkündigt. Und der Heilige Geist überführt den Sünder, den Menschen in seiner Sünde, dass er zu Jesus komme, denn er allein ist die Antwort für seinen Hunger. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand. Ja, wir haben diese Jahreslosung. Er wird niemand hinausstoßen. Ja, denn niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, Jesus Christus. Eigentlich ist er von Gott gesandt, der Anfang dieser Gemeinschaft. Sonst könnte sie gar nicht bestehen, diese Gemeinschaft. Eigentlich ist es erst Gott, der ewige Schöpfer, der zu uns kommt. Nicht wir können zu ihm gehen. Er kommt erst zu uns. Er, der allmächtige Retter des Menschen, Jesus Christus, kommt. Gott sendet den Sohn. Er hat die Welt so sehr geliebt. Und dieser Gottes Sohn kommt und erfüllt vollkommen den Willen Gottes des Vaters. Gott, der Vater, vertraut dem Sohn ein Werk an, von dem er nichts verlieren soll, haben wir gelesen. Er soll nichts verlieren davon. Dieses Werk geschah in der Weltzeit durch seinen Tod. Wir wissen es auch und dürfen es zu Herzen nehmen. Es ist unsere Rettung, sein Tod, seine Auferstehung. Und er wurde erhöht in ewiger Herrlichkeit. Dies wird uns immer wieder klar gemacht, auch in den Briefen der Apostel in der Bibel. Es heißt zum Beispiel in Hebräer 10, an Brandopfer hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, und das ist der Gehorsam des Sohnes Gottes, er spricht, da sprach ich, siehe, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Folge dieser Hingabe des Sohnes Gottes, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wunderbar, das Werk Gottes. Hebräer 10, 14. Da Gott uns so liebt und nur unsere Rettung zum ewigen Leben sucht in dem Sohn Jesus Christus, ist seine Liebe eine Garantie. Garantie, dass wir hier nicht abgewiesen werden. Das ist die Garantie. Wer zu mir kommt, wird nicht abgewiesen. Wie der verlorene Sohn. Wir kennen die Geschichte, nicht wahr? Der Vater nahm ihn auf. Zum Leben braucht es jetzt ein mächtiges Werk Gottes. Angenommen zu werden bei ihm und dann neues Leben aus Gott. Brot für dich und für mich. Es braucht nicht mehr und weniger als Auferweckung. Die Kraft einer Auferweckung zum Leben. Wir beobachten es in der Natur, wie Same auferweckt wird und neues Leben kommt, besonders auch, damit wir leibliche Nahrung erhalten. Wenn wir Brot essen, ihr Lieben, dann ist Auferstehung geschehen, weil wir gesät haben. Sonst hätten wir kein Brot, sonst hätten wir keine Nahrung. Auferstehung ist geschehen, aus dem Samen. Das sehen wir auch in der Natur. Das hat der Schöpfer so eingerichtet. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, Auferstehung. 1. Johannes 5, Vers 12 steht das. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das heißt, er ist eins geworden. Er hat den Sohn Gottes. Er ist eins geworden mit Jesus. Mit ihm gestorben, mit ihm Jesus Christus auferstanden, weil der Heilige Geist des Herrn Jesus Christus in ihm diese Kraft wirkt der Auferstehung. Und ich möchte zum Schluss jetzt noch eines betonen. Darum nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Das steht nämlich in Römer 15, Vers 7. Ja, wir werden angenommen bei Jesus Christus. Wir wissen alle, als bibeltreue Christen wissen wir, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Wir sollen uns nicht verführen lassen in falsche religiöse Einheit oder uns einlassen mit Abgötterei oder Weltgeist. Es heißt nämlich, dass ihr, und das ist vielleicht für uns sehr ergreifend, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen, hört gut zu, mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen, Nahrung einnehmen. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Seht, Gott macht den grundsätzlichen Unterschied zwischen wahrhaftig und unwahrhaftig, echt und unecht. Gott macht den Unterschied. Gott kennt die Seinen, alle, die er angenommen hat. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Alle, die er angenommen hat, die nennt er deshalb die Seinen. Die sind die Seinen. Gott sieht, wer immer noch draußen ist, er sieht es, und er ruft den Menschen durch Jesus Christus die zur einzigen Tür, er ist sie, Jesus Christus. Er sagt, komm herein, Jesus Christus ist die Tür. Jesus ist die einzige Tür. Und wenn wir meinen, wir können mit einem Essen am gleichen Tisch mit sogenannten Christen zu Hause ein Zuhause finden bei Gott, dann gehen wir irre. Dann belügen wir uns und wir belügen auch unseren Gast. Das Essen wird nicht diese Gemeinschaft ausmachen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Tür, Jesus Christus. Nicht das Essen ist die Tür dafür. Wir können immer mit Menschen zu Tisch gehen, immer. Ob gläubig oder nicht, kommt uns allen immer wieder vor. Wir sitzen am Tisch mit Ungläubigen und essen miteinander. Aber niemals wird solch ein Miteinanderessen die Annahme bei Gott bedeuten. Niemals. Und denkt daran, sogar die Teilnahme am Abendmahl wird nicht die Annahme bei Gott bewirken. Niemals. Obwohl dieses Abendmahl eine sehr, sehr kostbare Bedeutung hat. Gleich wie Christus angenommen hat, hier ist etwas geschehen, ihr Lieben. Nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Was ist geschehen? Der Mensch wird mit Gott wirklich versöhnt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ewiges Leben. Er ist Gottes Kind und niemand kann das bestreiten. Niemand. Es heißt in Römer 14, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Aber der Schein des gottseligen Lebens oder Scheinfrömmigkeit kommen bei Gott niemals an. Gott in seiner Liebe muss uns manchmal züchtigen, weil wir sehr gefallen haben an uns selbst. An meinem Wandel mit Gott. Und dann ist es ein gewisses Herabschauen, ein Herabsehen auf solche, die wir vor Gott als Ungehorsame, Abgeschriebene sehen. Es heißt aber in Römer 15, eben Vers 2, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung, seinem Nächsten gefallen. Der Heilige Geist inspirierte schon Jesaja und weist darauf hin, dass Gott sich nicht blenden lässt in seinem Gefallen durch Fasten. und allerlei Entbehrungen, Mühen der Menschen. Gott lässt sich nicht blenden dadurch. Gott sagt, was eigentlich ansteht in seinen Augen, was ihm gefällt. Dort in Jesaja sagt er das, 58, wo es dann heißt, dass er erwartet eines, dass ungerechte Fesseln losgemacht werden sollen, dass der Unterdrückte freigelassen werden soll, dass dem Hungrigen Brot gegeben werde, dass arme Verfolgte aufgenommen werden, dass solche, die nicht einmal Kleidung haben, Kleider bekommen. Das ist in Gottes Augen Fasten. Jesus selbst spricht von einem selbstgerechten und religiösen Pharisäer, der vor Gott trat im Tempel mit seinem Anspruch, angenommen zu werden bei ihm. Ich faste, sagt er, 2-mal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, Lukas 18, 12. Aber Jesus nimmt den Menschen an, der wie der Zöllner seine Sünde Jesus Christus bekennt und sich der gnädigen Annahme bei Gott erfreut. Dieser wird dankbar erkennen: Am Thron der Gnade Gottes darf ich Barmherzigkeit erlangen. Und hier werde ich angenommen. Diesem Erbarmer darfst du dann immer wieder, dürfen wir dienen, leben, ihm dienen. Das Zeugnis des Paulus lautet zum Schluss: Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der allübertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um deswillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Er wird nicht hinausstoßen, wer zu ihm kommt, in ihm erfunden werde. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist der allmächtige Gott, unser Schöpfer und Retter. Du bist die einzige Tür. Herr, gib uns auch in der Zeit, die du uns schenkst, immer wieder diese Herzensaugen, die geöffnet werden auf dich, dass wir in dir erfunden werden. So vieles kann uns wichtig werden und groß werden, aber ist in deinen Augen nicht groß. Und so vieles haben wir schmähend verachtet und doch war es so wichtig in deinen Augen. Herr, gib Gnade, dass in meinem Herzen, dass in meinen Gedanken, in meinem Geist, in unserem Denken wir so ausgerichtet sind, dass wir das erkennen, was dir wichtig und groß ist, Herr. Und dass wir unseren Nächsten nicht verachten, sondern so wie du uns annimmst, Herr Jesus, dass wir auch die anderen so sehen, wie du sie siehst, Herr Jesus. Mehre du, Herr, durch deinen Geist die Liebe in unseren Herzen. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen auf dem Weg in dieses neue Jahr und bitten dich, verherrliche du dich in unserem Leben. Amen.